Guten Morgen miteinander. Ich tendiere dazu, dass ich ein bisschen leislich rede, aber ihr seid ja dort, ihr habt dort die Power, um da ändern. Okay, danke. Also, der Josef hat ja schon gesagt, wie das geht mit dem Lächeln, oder? Es ist nämlich wirklich sehr ermutigend und ich habe etwas vorbereitet, um euch da drin ein bisschen unterstützen. Und zwar erzähle ich euch zuerst mal zwei Witze. Der Johann, 85, der liebt es, fischen zu gehen. Und eines Tages hockt er wieder in seinem Bötchen rein, schippert da so auf dem See umeinander, kommt ein bisschen in die Nähe vom Ufer und plötzlich hört er so: Nimm mich auf! Nimm mich auf! Ja, so, okay, er ist ganz allein. Und dann hört er wieder: Nimm mich auf! Und er hat schon irgendwie langsam das Gefühl, er ist irgendwie so ein bisschen komisch werden. Schaut so um und schaut runter. Und sieht da so einen Frosch auf einem Blatt hocken. Und ihn so anschaut und sagt: Nimm mich auf! Und er so, redest du mit mir? Und sagt der Frosch: Ja, nimm mich auf! Weisst, wenn du mich küsst, dann verwandle ich mich in eine wunderschöne Frau und ich werde deine Braut. Er schaut den Frosch ein bisschen skeptisch an und denkt dann so, okay. Nimmt ihn ganz vorsichtig auf und nimmt ihn in seine Brusttasche. Der Frosch fängt an zu reklamieren so, hey, spinnst, hast du jetzt nicht gehört, was ich gesagt habe? Du musst mich küssen und dann werde ich eine wunderschöne Frau und werde deine Braut. Dann schaut er so in seine Brusttasche und sagt, weisst, in meinem Alter habe ich lieber einen sprechenden Frosch. Der Papst war eines Tages wieder mal unterwegs, ist in New York gelandet und ist von einer riesen Limousine abgeholt worden. Er allein mit dem Fahrer, oder? Geht er zu dem Fahrer an und sagt, sie würde es mir nicht bitte erlauben zum Fahren. Ich komme nie zum selber Fahren. Niemand erlaubt mir zum Fahren und ich würde so gerne selber Auto fahren. Und sie sagt der Fahrer so, ja, also eigentlich darf ich ja das nicht, aber ich meine, ich kann ja dem Papst nicht Nein sagen, oder? Okay, gut. Der Papst hockt in der Steuerrad, fährt durch New York. Er hat so den Plausch dran, dass er ein bisschen schnell unterwegs ist. Irgendwann Sirene hinten dran, Polizei, die ihn stoppt, Polizist, der vorkommt und sagt, sie sind ein bisschen schnell unterwegs. Und dann merkt er, wer dort sitzt. Der Polizist nimmt den Funkführer, funkt zum Chef und sagt, sie, ich habe das Problem, Chef. Ich habe da jemanden Wichtigen und es geht um eine Geschwindigkeitsübertretung. Und der Chef im Büro sagt so, ja, ist es der Stadtpräsident? Wichtiger. Ja, ist es der Governor? Nein, wichtiger. Und sagt, ja, dann, also, ja, weißt du, der Präsident bei uns in der Stadt? Wichtiger. Und sagt der Chef so, ja, also wer kann denn wichtiger sein als unser Präsident? Und sagt der andere, also ich glaube, es muss Gott sein, weil der Papst ist der Pharao. Ja, das ist etwas, was mir am Bill Johnson gut gefällt, wie er am Anfang Witz erzählt. Wir werden es heute etwas anders haben als vielleicht üblich. Und zwar geht es darum, das Predigtthema ist von Jesus trinken. Und ich möchte noch gerne so einen fließenden Übergang machen zu der Band, wo es dann auch nicht einen üblichen Worship gibt, sondern darum werden wir auch keinen Text haben an der Wand. Wo es weniger darum geht, dass wir arbeitet und singen, im Sinn von uns gehen, sondern mehr das brauchen, um in die Gegenwart von Gott zu kommen und von dort von ihm zu trinken. Und wie ihr wisst, oder, wir können nicht gleichzeitig trinken und schwätzen oder singen. Und darum brauchen wir nicht wirklich Text, sondern es geht mehr so ein bisschen darum, um dann können sie in einer Gegenwart baden und sein und eben trinken. Ja. Also heute geht es definitiv nicht darum, dass wir schlauer werden. Falls das trotzdem passiert, dann ist das einfach ein netter Nebendefekt. Aber mir geht es eigentlich nicht so darum, um unseren Verstand ansprechen. Jetzt, immer wenn es um den Verstand und um den Geist geht, dann gibt es so die, wie soll ich sagen, wo Leute, die merken, so sind im brillanten Verstand, haben dann das Gefühl, dass sie so etwas, wo sie wie tut, abwerten. Aber das ist gar nicht das Thema, weil Gott hat unseren Verstand gemacht. Es geht einfach darum, dass unser Verstand im richtigen Platz ist und wenn er dem Geist untergeordnet ist, dann kann er sich voll entfalten mit seiner ganzen Genialität. Und da würde ich euch ein Beispiel erzählen. Ich habe in England einen kennengelernt, den nenne ich den Crazy Professor. Das ist der Mark in Newcastle, ganz im Norden von England. Der ist Professor in Dermatologie an der Universität von Newcastle. Der leitet dort ein Team, wo sie in Dermatologie eben Sachen forscht, erforscht, die ziehen Aufträge an Land, wie zum Beispiel von L'Oreal oder so. Seine Gruppe ist führend. Der hat wirklich einen brillanten Verstand, also ist ein gescheites Haus. Er ist auch total mit dem Heiligen Geist unterwegs. Das heisst, der bewegt sich auch im himmlischen Raum, der geht in den Himmel, ist mit Engeln unterwegs, der nutzt jede Gelegenheit, um irgendwo unter den Tisch unterliegen, zum Saugen. Also einfach mit Jesus sein und trinken. Und das ist cool, der ist führend, hat einen internationalen Ruf. Und zwar einfach, weil der Heilige Geist ihm eben Geheimnisse zeigt vom menschlichen Körper, die er dann nutzt in seinen Forschungen. Und so kommt das eben zusammen, sein Verstand, der Heilige Geist. Und der ist sehr erfolgreich. Er leitet, er tut Leute Schulen im Prophetischen. Also er ist total ein bisschen abgespaced. Darum eben der Crazy Professor. Und wichtig ist einfach so, dass unser Verstand dem Geist untergeordnet ist. Und ich würde mit euch gerne eine Übung machen, weil es eben heute nicht darum geht, zum Schleier werden, sondern dass unser Geist, der geleitet ist vom Heiligen Geist, unseren Verstand leitet. Und wenn wir uns jetzt anschauen als ein Haus, unser Sein als ein Haus, dann würde ich gerne mit euch einfach die Führung von unserem Haus in Ordnung bringen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Wow, das ist beeindruckend. Genau, ist ja wirklich beeindruckend. Okay. Ich möchte euch, also eben, es geht darum, dass wir unserem Verstand sagen, er soll sich dem Geist unterordnen. Ich würde euch anleiten in dem Gebet, dass ihr das wiederholt, die finden, sie wollen das beten. Und macht doch mal die Augen zu und legt euch selber die Hände auf. Und versucht einfach mal bewusst zu machen, wie sich das anfühlt. Einfach so, was ihr wahrnehmt, was ihr spürt, während ihr das macht. Weil wenn wir reden, das ist etwas, wo wir tun jetzt etwas anordnen. Und das passiert dann auch, weil das folgt. Jetzt, da geht es natürlich nicht um eine Formel oder irgendetwas, wo man zaubert, sondern wie alles im geistlichen Raum funktioniert es einfach durch Glauben. Also du entscheidest dir einfach, dass du das glaubst. Darum machst du das und dem folgt dein Verstand. Vater, ich danke dir für meinen Verstand. Verstand, du bist ein super Diener. Aber du bist ein schlechter Meister. Und ich befehle dir im Namen von Jesus, dass du dich im Geist unterordnest. Mein Geist, nimm du deinen rechtmäßigen Platz ein und leite du den Verstand. Mein Geist, ich segne dich, dass du alles kannst empfangen, was der Vater für dich bereit hat heute. Der du dich dem Heiligen Geist unterordnen jetzt. Und jetzt gehen wir einfach einen Moment Zeit, um, dass das auch passiert. Macht euch bewusst, wer in euch lebt. Und wem seine Hand, dass das ist auf eurem Kopf. Dürft ihr dran sitzen. Das ist eine Übung, die man auch machen kann, wo man die ganze Seele einschliessen kann, auch Gefühl, der Wille, der Körper, wo sich einfach alles im Geist muss unterordnen, wo unter dem Heiligen Geist steht. Und dann haben wir den richtig, wie soll ich sagen, für mich ist es so, wie dann ist der Kanal wie offen und dann kann es durchlaufen. Ihr habt hier den Bibeltext bei euch auf dem Stuhl. Und ich wollte euch das nicht einfach nur vorlesen, sondern dass ihr eben mitlesen könnt und da nicht alle Bibel dabei haben und sowieso nicht alle die gleiche Übersetzung, haben wir das so gemacht. Josef hat das gestaltet und ausgedruckt, merci. Und dann lesen wir jetzt das einmal miteinander, das heisst, ich lese es euch vor. Ist eine bekannte Stelle, aber ich würde da gerne mal ein bisschen anders dran angehen. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da sprach die Samaritische Frau zu ihm, wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern und schon gar nicht mit Frauen. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden in Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kommen seine Jünger und sie wundern sich, dass er mit einer Frau redet. Doch sagte niemand: Was willst du? Oder: Was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Was ich besonders spannend finde an diesem Text ist, die Frau hatte eine Begegnung mit Jesus face to face. Sie hat nicht ein Buch gelesen über Jesus. Sie ist auch nicht jemand zu ihr gekommen und hat ihr von Jesus erzählt. Sie hat eine Begegnung mit Jesus. Und ich weiss nicht, wie lange die Konversation gegangen ist. Ich meine, vielleicht ist da gar nicht alles jetzt drauf, was sie geredet haben, rapportiert, aber das sind vielleicht, ich weiss auch nicht, 10 Minuten gewesen. Und die hat unglaubliche Offenbarung. Am Anfang nennt sie Jesus Herr. Darum habe ich das, ist das gell highlighted. Zuerst ist Jesus dem Mann, wo sie begegnet, einfach ein Herr. Dann gibt er ihr das Wort von der Erkenntnis. Er sagt ihr ein bisschen Facts über ihr Leben. Dann kommt sie zu der nächsten Stufe von Offenbarung über Jesus. Prophet, du bist ein Prophet. Dann fangen sie an, über Anbetung zu reden. Das ist noch spannend. Und als Resultat sagt ihr Jesus: Ich bin's, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Und sie kommt zu der Offenbarung von Messias. Und das innerhalb von einer Konversation, von einer Begegnung. Ich glaube, für Gläubige gibt es auch so Stufen. Wir lernen Jesus zuerst als unseren Retter kennen. Das ist dann, wenn wir checken, wir brauchen Rettung. Wir brauchen einen Retter. Und irgendwann erklärt uns Jesus dann, dass er Herr im Sinn von König ist. Also er will Segen haben in unserem Leben. Ich tue dich nicht nur retten, ich habe dich gekauft, du gehörst gar nicht mehr dir. Und dann sind wir eine Weile in dem unterwegs und lernen, was das bedeutet. Und jetzt, glaube ich, sind wir in einer Zeit, wo Jesus kommt und sagt: Weißt du was, eigentlich bin ich der Bräutigam. Weil ich komme als Bräutigam wieder zu meiner Braut. Und dann geht es plötzlich um Nähe, um Intimität. Weil das Bild von Bräutigam und Braut ist schon ziemlich nahe. Und hat überhaupt nichts mehr mit Religiosität und Religion und irgend so etwas zu tun. Wenn wir face to face mit Jesus kommen, in einer echten Begegnung mit Jesus, dann kommen wir so Offenbarungen über Sachen, wie er ist, wer wir sind, je nachdem, was er uns zeigt. Aber das kann sein, dass wir im geistlichen Raum ist es noch so, dass dort keine Zeit hat. Also wir können 5 Minuten in seiner Gegenwart sein und Offenbarungen bekommen, wo wir irgendwie 1 Stunde, 2, 3 dann können erzählen, um in Wort zu fassen, die ganze Menge, die wir bekommen haben. Es ist interessant, dass Jesus da erwähnt, Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten, die müssen in meinem Geist und in der Wahrheit arbeiten. Ich habe das nachgeschaut. im Vers 24, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist anbeten. Also zweimal Geist und ist beides mal genau das gleiche Wort, Pneuma, also Atem. Also das heisst, es wird das gleiche Wort benutzt, wenn von Gott geredet wird, wie wenn von uns geredet wird. Und da stellt sich jetzt die Frage, was passiert denn, wenn wir wiedergeboren werden? Und wir kennen alle so Begriffe, die wir kennen, eben Wiedergeburt und von oben geboren, von Gott geboren. Aber was heisst das? Das heisst, es gibt für Leute, für gewisse Leute ist man dann irgendwie Mitglied in einer Kirche. auf eine Art, einfach weltweit, der Leib von Jesus. Dann wissen wir, wie es im Wort heisst, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja, was heisst denn das? Und es sind auch viele Sachen, die wir in der Bibel kennen, wo wir gar nicht mehr darüber nachdenken, wo wir meinen, es ist irgendwie eine Metapher. Aber wenn wir von Gott geboren sind und es dann heisst, wir sind nicht von dieser Welt, Gott ist auch nicht von dieser Welt, was für Wesen sind wir denn? Ist das, was wir unter Mensch sein verstehen? Hat sich da jetzt etwas geändert? Wenn wir von Gott geboren worden sind, was hat er denn in uns hinein geboren? Und dann heisst es, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Ja, was heisst denn das? Wir sind uns so an die Wörter gewöhnt. Was heisst eine Schöpfung? Was ist eine Kreatur? Wenn wir mal andere Wörter brauchen für das. Spezies. Eine neue Spezies. Wir sind nicht von dieser Welt. Okay, nicht irdisch. Außerirdisch. Dann kommt man zu Alien. Okay, ich will da einfach ein bisschen euer Denken ausdehnen und stretchen. Weil wir sind nicht von dieser Welt. Weil wir nicht checken, wer wir sind. Nicht nur, wer wir in Christus sind, sondern was wir sind als Spezies, als Geschöpf. Dann leben wir ein Leben, das weit unter dem ist, was uns eigentlich geschenkt worden ist und für was Jesus gestorben ist. Und ich für mich persönlich will, dass Jesus von mir alles überkommt, für was er zahlt hat. Also das ist sicher mal etwas wert, um darüber nachzudenken und auch der Heilige Geist fragen. Der Heilige Geist ist ein super Lehrer. Einfach ihm fragen, du, was bin ich eigentlich? Was ist eigentlich passiert, als ich wiedergeboren worden bin? Was heisst das? Und dass man wie so aus diesen frommen Klischees und Formen rauskommt, wo man irgendwie, wir reden sie so, aber wir haben da keinen Grip dafür. Wir wissen gar nicht recht, was das ist. Ich hatte mal eine Vision, wo Jesus vor mir gestanden ist. Und ich bin nur so dort gestanden, in so Visionen stand ich nur dort und schaue. Ich muss aber irgendwie nachher verarbeiten. Aber im Moment fühle ich mich immer so, wie wenn ich einfach beobachte, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt. Jesus ist vor mir gestanden. Und dann hat er sich plötzlich, sein Aussehen hat sich plötzlich verändert und ich habe seinen Geist gesehen. Das heisst, er hat nur noch geleuchtet, ist einfach Licht gewesen, Leben gewesen, Energie gewesen. Übrigens, die Esoteriker haben all die Begriffe gestohlen von uns, wir müssen uns das wieder zurückholen. Und die Substanz, nennen wir das einmal so, weil das ist ja real, einfach in einer anderen Dimension, wie das hier Materie ist und das in der anderen Dimension nenne ich Substanz. Also sein Geist, die Substanz, das Licht, das hat sich bewegt. Das war dauernde Bewegung gewesen. Und ich bin nur dort gestanden und habe gelotzt. Und dann habe ich so an mir runtergeschaut und gemerkt, ich sehe genau gleich aus. Ich habe meinen Geist gesehen. Und mein Verstand hat noch versucht, das zu verarbeiten irgendwie. Unser Geist ist auch schnell im Sachenbegriff, weil unser Geist lebt ja dauernd im geistlichen Bereich. Mein Geist, in dem Moment, wo ich gesehen habe, ich bin Geist und ich bin ja die gleiche Substanz wie Jesus, was wir hier in diesem Bibeltext auch haben, macht mein Geist einen Schritt führen und steht mit in Jesus rein. Und dann mein Verstand so, hey, wow, okay, was passiert jetzt? Und dann habe ich Jesus um mich herum gesehen, sein Geist, das Licht, das Leben, die Energie. Und ich bin wie so eine Lichtsäule drin hineingestanden. Und ich bin einfach dort gestanden und habe beobachtet, was jetzt passiert. Und dann hat sich angefangen, mein Geist mit seinem Geist zu vermischen. Weil es ist die gleiche Substanz, oder? Und du hast nicht mehr können sagen, wo jetzt Jesus aufhört und wo ich anfange. Und ich war leicht überfordert. Und dann sagt der Heilige Geist mir, weißt du, das steht doch in der Bibel. Du bist in Christus und Christus ist in dir. Du bist eins mit Jesus. Und mein Verstand macht nur so, oh wow, da heisst da. Und das ist da, wenn Jesus uns selber lehrt, oder? Wenn der Heilige Geist uns kann lehren. Wir kennen all das, oder? Wir sind in Christus. Ja, aber Himmel, was heisst denn da? Er meint das echt wörtlich. Und so das Einssein mit ihm. Und dann verstehen wir vielleicht das Bild vom Bräutigam ein bisschen besser. Es geht ihm wirklich darum, zu mega nahe sein. Eins sein. So, dass man nicht mehr den Unterschied sagen kann. Natürlich hat sich dann schnell der religiöse Geist gemolden und gefunden, das ist im Fall recht überheblich, gell, und sollte schon ein bisschen runterfahren und so. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass Jesus am Identität bauen ist in mir. Weil das hat alles überhaupt nichts mit uns zu tun. Es hat alles damit zu tun, dass Jesus gestorben ist am Kreuz und was er gekauft hat für uns. Es ist mega wichtig, Zeit mit Gott zu verbringen. Und er sagt, bist still und erkenne, dass ich Gott bin, im Psalm 46. Das Stillsein bedeutet, nichts machen, mich nicht anstrengen, entspannen, relaxen, ruhig werden. Etwas, was uns auch schwerfällt. Und das Wort erkennen, dass ich Gott bin, erkennen. Das ist das Wort, das auch benutzt wird bei Adam und Eva, wo der Adam die Eva erkannt hat. Also auch da geht es ums Wissen aufgrund von Intimität und näherer Begegnung. Und nicht um Wissen, das ich mir angeeignet habe, weil ich Bücher gelesen habe, weil ich mit Leuten geredet habe, mit Kopfwissen. Weil der Glaube ist unserem Herz, nicht unserem Verstand. Und Gott offenbart Sachen in unserem Herz. Wir verkehren das, indem wir sagen, ja, das sind die längsten 30 cm, oder? Wenn das nur mal ins Herz rutschen würde. Nein, es ist umgekehrt. Wenn der Heilige Geist offenbart, offenbart er unserem Herz, unserem Geist. Und der erklärt es dann unserem Verstand. Und darum ist es so wichtig, dass unser Geist, unsere Seele, unseren Verstand leitet. Weil sonst kommt immer der Verstand und sagt, ich weiss schon, wie es geht. Schließlich haben wir das schon immer so gemacht und so. Ja. Jetzt, wenn Gott sagt, bist still und erkenne, dass ich Gott bin, such mein Angesicht. Wie sucht man denn das Angesicht von jemandem, wo jetzt im Neuen Testament, oder im neutestamentlichen Kontext, der sagt, ich bin immer mit euch und ich verlasse euch nicht. Wie suchst du so jemanden, der gerade da ist? Es ist ganz einfach, du darfst einfach deine Aufmerksamkeit auf diese Person lenken. Also ich kann mit Lukas reden und meine Aufmerksamkeit auf ihn richten und wir können miteinander reden. Das andere ist wegen dem genau gleich da. Das andere ist die ganze Zeit, sitzt er dort. Und wenn ich mit ihm connecten will, dann verschiebe ich einfach meine Aufmerksamkeit. Und das ist alles. Und so connecten wir mit Gott. Das heisst, dass ich sage, Jesus, du hast gerade jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und ich liebe dich. Und ich bete dich an, du bist so wunderbar. Und dann fokussiere darauf. Das Trinken bei Jesus ist eigentlich gleich, wie man das nennt. Ob man jetzt dem Soaken sagt oder meditieren. Also in der christlichen Meditation ist ja nicht sich lehren, sondern sich mit Gott fühlen, gell? Aber das Stillwerden, viele Leute haben das Gefühl, so, hey, es gibt so viel zu tun, wir müssen so viel machen, es hat so viel Not rum, ich habe keine Zeit zum Abhängen, zum Rumliegen und Soaken. So wie wenn das etwas völlig easy wäre. Aber das Stillwerden von Gott ist harte Arbeit. Weil, ich meine, alle, die das machen, wissen, wie schwierig das ist, bis wir an dem Punkt sind, wo unsere Seele endlich mal das Maul hebt. Und unser Verstand aufhört, reinquasseln. Und es ist Übung. Und das ist etwas, was sich extrem lohnt zum Üben, weil, wenn wir es einmal haben, dann haben wir das für unser Leben. Und wenn wir üben, uns ist die Seele ruhig zu machen und auf ihn fokussieren, dann können wir das mitten im Alltag, dann können wir das mitten in einer Sitzung, dann können wir das mitten mit den Kindern, dann können wir das mitten am Arbeitsplatz. Einfach nur den Fokus auf Jesus richten, connecten und schon sind wir in seiner Gegenwart. In der Offenbarung, der Vers, den wir auch alle kennen, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Interessanter wird, wie es wird das oft gebraucht für Evangelisation. Aber das ist völlig nicht im Kontext. Weil der Adressat da ist gemeint Laodicea. Jesus spricht da die Gläubigen an, nicht die Ungläubigen. Also Jesus sagt zu uns, ich stehe an der Tür und klopfe an und wenn jemand meine Stimme hört und die Türen aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und das Essen mit Jesus, das ist wieder die Zeit mit ihm verbringen, satt werden bei Jesus. Für all die, die das Gefühl haben, so, ja, ich kann da nicht so viel Zeit investieren, weil ich habe ja so viel zu tun. Der David hat eine ganze Armee von Kriegern gehabt und ein paar von diesen 30 Stück sind Davids Helden genannt worden. Und 3 von denen sind rausgestochen und einer ganz besonders. Der Josheb Baschebet war das Haupt von diesen 3. Und er hat seinen Speer über 800 Mal geschwungen, den er auf einmal erschlagen hat. 800 hat er umgelassen. Mit einem Speer. Ich würde sagen, der war extrem effizient. Der hat wirklich viel erledigt auf einmal, oder? Was ich spannend finde, der Heilige Geist sagt mir immer wieder so, check den Namen, schaut, was die Bedeutung ist vom Namen. Der so rausgestochen ist, der Josheb Baschebet, heisst übersetzt, in Ruhe wohnend. Alles, was wir machen, also ich meine wirklich alles, was wir machen, muss aus der Begegnung und aus der Ruhe also mit Jesus kommen. Sonst sind wir nicht ausgerüstet. Das machen wir aus dem falschen Motiv, sonst brennen wir aus. Der Moses hat sich geweigert, irgendwo hinzugehen, überhaupt sich zu bewegen, ohne dass die Gegenwart von Gott mitkommt. Ich glaube, das könnten wir uns als Beispiel dran nehmen. Und darum hat Nähe und Intimität mit Jesus ein Bräutigam die erste Priorität in unserem Leben. Weil alles andere kommt dort daraus raus. Dort ist die Quelle, wo wir trinken. Und es beleidigt unseren Verstand total, weil wir können es uns nicht verdienen, wir können uns nicht etwas dafür machen, im Gegenteil, wir müssen runterfahren und empfangen. Das ist ein bisschen demütigend, oder? Aber es ist so wichtig, dass wir diese Sachen richtig aufgleisen, weil aus dieser Nähe heraus kommt die Autorität in unserem Leben. Und Jesus kann uns nicht die Power anvertrauen, wenn wir nicht wirklich fest bei ihm verwurzelt sind. Wir haben das in Schutz. Es gibt Leute, die sagen, ja, so das Ganze mit Intimität und Nähe und der Bräutigam, so die Liebe von Jesus und seine Leidenschaft und so. Und das Erleben und eben spüren, oder? Nicht nur wissen. Es macht nicht viel Sinn, wenn wir wissen, wie wir geliebt sind, sondern wir müssen es doch erleben. Ja, das ganze emotionale Zeug und so, ich glaube da nicht wirklich dran. Also das ist, ja. In dem Moment, wo du ihn siehst, wirst du es. Wenn du ihm so begegnest, wenn du ihn siehst, dann wirst du deine Meinung ändern. Als er mir begegnet ist, hat er sich überhaupt nicht so verhalten, wie ein Gott das machen sollte. Wie wir meinen, was ein Gott ist. So ernst und heilig und würdevoll. Er war mehr so wie der Vater vom verlorenen Sohn, oder? Wo er sein Gewand aufgenommen hat und dem Sohn entgegengerannt ist. Völlig gegen Kultur, das hat man dort einfach nicht gemacht. Jesus kommt zu seiner Brut als Bräutigam. Und ich glaube, der Fokus für das Jahr, wo Gott leitet, ist in seinem Leib, unter den Gläubigen, zurück zur ersten Liebe, Intimität. Und das führt zu Heilung, Befreiung und ein stabiles Fundament wird gebaut. Wir sind in einer Zeit, wo es extrem wichtig ist, dass das aufgeleistet wird, dass wir heil sind. Und dass Jesus ein wirklich stabiles Fundament bauen kann. Und damit meine ich auch unsere Theologie. Wir haben Sachen, die wir glauben, die nicht schriftgemäß sind. Aber wir merken es nicht, weil wir nicht darüber nachdenken. 2020 hat Medien mit Vision und klarer Sicht zu tun, wo Sachen wie Form annehmen. Aber zum können klarer sehen, wir müssen unbedingt frei und heil sein. Sonst schauen wir immer durch die Brille durch, von diesen Sachen, die uns noch plagen. Und das färbt immer alles ein. Als ich mal gesaugt habe, das heisst, am Boden gelegen bin und einfach mit Jesus zusammen sein wollte, hatte ich so eine Sehnen in mir rein, einfach nach seiner Nähe, einfach zum mit ihm sein. Und es hat sich angefühlt in mir, wie wenn sich alles in mir rein dann auch ausstreckt. Wirklich so das Ausstrecken nach Wille mit ihm sein. Und ich habe es als mega intensiv empfunden. Ich war an einem Musikstück am Hören, wo ich gemeint habe, es sei instrumental. Und dann hat es da plötzlich Text drin, wo einer singt, alles, was wir wollen, ist mit dir sein. Alles, was wir wollen, ist mit dir sein. Und ich habe dann gefunden, also, der Druck genau da aus, wo ich sagen würde, oder? Alles, was ich will einfach mit dir sein. Es interessiert mich jetzt überhaupt nichts anderes. Und habe dann so gedacht, okay, das ist jetzt, der singt jetzt das in Mehrzahl. Ja, okay, seine Brut, so, die Gläubigen, alles, was wir wollen, ist mit der sein. So, ich habe mich mit dem arrangiert, oder? So, okay, und dann habe ich mich weiter nach ihm ausgestreckt. Und plötzlich hat sich die Szene verändert. Und ich stand in einer Vision und da ist der Vater, Jesus und der Heilige Geist um mich herum. Die sind unnäher um mich herumgestanden. Und in diesem Lied ist es weitergegangen. Alles, was wir wollen, ist mit dir sein. Und mich hat es fast geschältet, zu merken, das ist ihre Sehnsucht. Alles, was wir wollen, ist einfach mit dir sein. Und das, was ich vorher gemeint habe, was ich gespürt habe an Sehnsucht, was ich gefunden habe, das ist mega intensiv. Ich habe so das Reissen hatte, dass der Hunger, dass es war so stark gewesen. Und dann habe ich da etwas von dem gespürt, was Gott für mich fühlt und für uns alle. Und das war kein Vergleich mit dem bisschen, das von mir gekommen ist. Und ich habe gemerkt, so meine Güte, meine Güte. Und wisst ihr, Religion hat dort so keinen Platz mehr. Irgendwelche Formeln. Da gibt es nur noch eins, einfach zum Papi rennen. Religion hat keinen Platz mehr. Irgendwelches komisches Zeug, das uns abhaltet, Jesus hat den Preis gezahlt. Der Vorhang ist zerrissen. Wir wären dort erwartet. Es ist einfach. Ein Kind kann es. Ja, werden wie Kind. Weniger denken und mehr trinken. Und das lehrt unseren Verstand. Und unser Verstand kann sich völlig entfalten, wie er gemacht ist. In seiner ganzen Genialität. Aber die Leidenschaft von Jesus, ich meine, wenn wir das Hohelied lesen, wenn wir wüssten, wie sehr sich der Vater und Jesus und der Heilige Geist dann auch sehnen, einfach mit uns zu sein, auf einen Spaziergang gehen, einfach Zeit mit uns verbringen, einfach ein bisschen Gedanken austauschen. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt Fürbitte machen für jemanden oder Anbetung oder Bibel lesen oder irgendwie etwas geistlich leisten. Er will einfach ein bisschen mit uns sein. Und das ist so weit weg, von was wir manchmal uns vorstellen, was ein Gott ist. Aber wir haben es nicht in dem Sinne mit einem Gott zu tun, wie die heidnischen Götter sind, sondern mit einem Vater. Und er will einfach so, dass seine Kids daheim sind. Ich möchte jetzt gerne ein Instrumentalstück laufen lassen, was wirklich ein Instrumentalstück ist. Und da in so eine Begegnung hineinführen und den Text nehmen von der Frau am Jakobsbrunnen. Und zwar möchte ich, dass ihr euch die Szene vorstellt, wo Jesus mit dieser Frau dort geredet hat. Und macht doch bitte die Augen zu. Macht es euch bequem, was immer das für euch heisst. Jetzt, wenn ihr euch das vorstellt, im Geist gesehen, ist eigentlich ganz einfach, weil Gott braucht einfach die Leinwand von unserer Vorstellungskraft, wo er seine Bilder drauf projiziert. Jetzt, der Raum da inne ist im Moment voller Bilder und Signal. Oder wir haben das Radiosignal, das da durchgehen, das Fernsehsignal, das da durchgehen. Du brauchst einfach den richtigen Empfänger, um die aufschnappen. Und es ist so ein bisschen wie mit dem Zungenreden. Es ist ja nicht so, dass der Heilige Geist dich zwingt, jetzt musst du Zungenreden und du kannst nicht anders und es fängt einfach an und es geht so lange, bis irgendwann er wieder aufhört, weil du kannst gar nicht selber stoppen. Es ist ja nicht so, oder? Weil er nicht kein Sklave wird, sondern Freunde. Und der Heilige Geist will, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Das heisst, er wartet, bis wir einen Schritt machen und dann fühlt er da. Also wenn wir in Zungen reden, dann entscheidet mir, ich fange jetzt an in Zungenreden. Und dann kommt der Heilige Geist rein und fühlt da. Und dann entscheiden wir wieder, ich höre jetzt auf. Also mit dem Gesehen ist es gleich. Wir fangen an, in dem, dass wir uns zum Beispiel etwas vorstellen von der Bibel. Das ist eine Hilfe. Und dann kommt der Heilige Geist rein und fühlt da. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich meine, ich kann ja mehr vorstellen, was immer ich will und irgendwie völlig abdriften. Ja, das können wir. Die Frage ist, haben wir unsere Vorstellungskraft im Auge geweiht? Das hat dann wieder mit dem reinen Leben zu tun. Aber es ist immer so, dass der Vater gesagt hat, er ist ein guter Vater und so wie wir unseren Kind gute Sachen geben, gibt er seinen Geist denen, die ihn darum bittet. Und Vater, ich bitte dich jetzt um deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du ihn uns verheißen hast, dass er in uns lebt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach leitest. Du bist vertrauenswürdig. Du bist ein guter Lehrer. Du weißt, wo jedes von uns steht. Und was wir jetzt brauchen, du weißt, wie wir ticken und welche Sprache dass wir reden, dass wir dich verstehen. Und ich danke dir, dass du kannst kommunizieren, so dass wir dich verstehen. Wenn wir jetzt das Lied laufen lassen, sage ich einfach ein paar Gedanken zu dieser Szene. Stellt euch das vor, wie noch die Szene mit der Frau, wo Jesus sitzt allein dort am Brunnen. Die Jünger sind Essen kaufen. Es ist ein heißer Tag und es ist ziemlich staubig. Und da kommt eine Frau mit einem Krug zu dem Brunnen hin. Stellt euch das vor, wie wenn ihr einen Film schaut. Was hat sie an? Was hat Jesus an? Und die zwei kommen ins Gespräch miteinander. Und Jesus erklärt ihr, dass er lebendiges Wasser hat. Die Frau versteht nicht ganz. Sie hat dann gemeint, sie müsse nie mehr gehen, Wasser an den Brunnen holen. Und jetzt stell dir vor, wie du in die Szene reinlaufst. Du wirst selber Teil von dem Film. Die Frau läuft wieder weg. Sie hat ihren Krug gefüllt. Und jetzt bist du mit Jesus an dem Brunnen. Und Jesus steht vor dir und sagt, schau, ich habe da lebendiges Wasser. Und der Schluck, den du nimmst, wird zu einer Quelle in dir. Und jetzt ist es einfach an dir, um das Wasser anzunehmen, zum Trinken. Und geh mit Jesus einfach dorthin, wo er dich hinführt. Du kannst ihm auch eine Frage stellen, zum Beispiel, Jesus, was würdest du mir sagen? Aber nimm das Wasser und trink. Band führen kommen. Bleibt einfach in dem rein, lasst es euch nicht ablenken. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Wir lieben jetzt bei dir zu sein und in deiner Gegenwart zu sein. Danke, Vater, dass du da bist. Danke für deine Engel. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst. Bitte dich, dass du uns tiefer hineinnimmst jetzt. Jesus, dass du jedes von uns näher zu dir ziehst. Weil bei dir hat es noch viel mehr, noch so viel mehr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst und lehrst, zu trinken und so richtig voll werden und satt werden. Wir lieben dich, Jesus.